Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Theo Gers und damit willkommen zu 30 Minuten kompakter Information über alles, was Sie über diesen Montag wissen sollten. Die Kuh ist vom Eis. Nach langem Gezerre steht fest, die Bundeswehr bekommt 100 Milliarden Euro für Rüstungsprogramme, und zwar die vollen 100 Milliarden. Keine Ölimporte mehr aus Russland, darum ringen die EU-Staaten. Derweil verstärkt Russland seine Angriffe im Osten und Süden der Ukraine. Hierzulande streitet die Ampelkoalition über ein Klimageld und über eine Steuerreform. Dem Tankrabatt droht übermorgen ein Fehlstart. Die Bahn stimmt Bahnfahrer auf langanhaltende Verspätungen ein, und wieder ein Fall von sexuellem Kindesmissbrauch aufgedeckt, und der ist noch monströser als alles, was es vorher schon gab. Eine Rückkehr zur Normalität, zumindest fast, dagegen in Hannover. Dort öffnete nach zweijähriger Corona-Pause die Hannover-Messe ihre Tore. Damit nach Berlin. Wochenlang haben die Ampelkoalitionäre und die CDU-CSU um das vollmundig angekündigte 100 Milliarden Euro Rüstungsprogramm für die Bundeswehr gerungen. Allein kann die Ampel das Programm nicht beschließen, denn die 100 Milliarden sind auf Pump finanziert, und das an der Schuldenbremse des Grundgesetzes vorbei. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden, dafür braucht es eine Einigung mit der Union, um die nötige Zweidrittelmehrheit zusammenzukriegen. Und diese Mehrheit, sie steht seit gestern Abend. Ampel und Union haben sich geeinigt. Aus Berlin, Panayotis Gavrilis.
Gut 3 Monate hat es gedauert, ehe aus der Ankündigung des Bundeskanzlers für ein Sondervermögen nun eine konkrete Einigung geworden ist. Olaf Scholz zeigt sich zufrieden mit dem Kompromiss zwischen den Regierungsfraktionen und der Unionsfraktion im Bundestag.
Das ist wichtig in diesen Zeiten, und es ist auch ein gutes Zeichen, dass das möglich ist. Insofern wird jetzt Deutschland einen erheblich größeren Beitrag zur Sicherheit in Europa leisten. Wir werden dauerhaft mehr Geld für unsere Bundeswehr ausgeben, aber wir werden das auch deshalb können, weil wir dieses Sondervermögen auf den Weg gebracht haben.
100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, ausschließlich zur Aus- und Aufrüstung der Truppe. Als Sondervermögen zur Verfügung gestellt, finanziert über Schulden. Zusätzlich zum Verteidigungshaushalt. Auch einen Wirtschaftsplan mit konkreten Beschaffungsvorhaben soll es geben, also welche Waffensysteme gekauft werden sollen. Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt sich ähnlich wie Scholz zufrieden, auch mit sich selbst, und betont, die Schuldenbremse wird nicht aufgeweicht.
Es war ja gerade mein Anliegen in dieser Diskussion, dass wir ein Sondervermögen im Grundgesetz verankern und damit gewissermaßen neben die Schuldenbremse stellen. Das bedeutet, dass es eine einmalige Ausnahme für diese Sondersituation ist, dass für alle weiteren Vorhaben aber die Schuldenbremse des Grundgesetzes gilt.
Die Ampel ist auf die Unterstützung der Union angewiesen, damit das Sondervermögen im Grundgesetz verankert werden kann. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Das zeige, dass Regierung und Opposition gemeinsam etwas auf den Weg bringen könnten, so CDU-Parteichef und der Unionsfraktionsvorsitzende im Bundestag Friedrich Merz.
Wenn es um so wichtige Fragen geht, dann muss Taktik und Parteitaktik zurückstehen. Dann steht im Vordergrund die politische mögliche Einigung. Diese Einigung ist möglich geworden.
Die Union hatte darauf gedrängt, das Geld aus dem Sondervermögen ausschließlich für die Bundeswehr auszugeben. Die Grünen wollten von den 100 Milliarden Euro auch unter anderem Cybersicherheitsstrategien finanzieren. Das soll nun in einem separaten Gesetz zur Cyberabwehr und für den Zivilschutz geregelt werden und über den Bundeshaushalt finanziert werden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich heute Morgen im Deutschlandfunk zufrieden mit dem Kompromiss.
Die Bundeswehr so fit zu machen, dass wir unsere östlichen Partner auch im Baltikum und an anderen Orten unterstützen können und nicht nur versprechen, und zugleich eine Cyberabwehrstrategie auf den Weg zu bringen, weil das ist ein hybrider Krieg, und deswegen müssen wir hier in diesem Bereich massiv nachlegen, und das werden wir.
Das 2%-Ziel der NATO wird dabei nicht im Grundgesetz verankert und über einen Zeitraum von 5 Jahren betrachtet. So sollen im Schnitt 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgegeben werden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte ebenfalls im Deutschlandfunk:
Ich glaube, Sicherheitspolitik, und das haben wir doch mühsam lernen müssen in Deutschland, bedeutet mehr als Militärausgaben. Und deswegen finde ich das den richtigen Weg, den wir eben mit den Koalitionsparteien, aber auch mit der Union gehen. Und wir wollen ja auch einen deutlichen Aufwuchs in den zivilen Ausgaben haben.
Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte zudem, die Ampelregierung werde wegen der Sonderschulden für die Bundeswehr, Zitat, von keinem ihrer sozialen Ziele Abstand nehmen, Zitat Ende. Kritik zum Sondervermögen kommt von der linken Parteivorsitzenden Janine Wissler. Es behebe nicht die Misswirtschaft bei der Bundeswehr und es helfe den Menschen in der Ukraine nicht. Es nütze vor allem der Rüstungsindustrie, bei der in dieser Woche die Sektkorken knallen dürften, so Wissler. Das Gesetz soll noch vor der Sommerpause von den Ampelfraktionen mit Unterstützung der Unionsfraktion beschlossen werden. Es könnte sogar noch diese Woche durch den Bundestag.
Die Bundeswehr bekommt volle 100 Milliarden Euro für neue Waffen und Munition. Über die deutsche Antwort auf den russischen Angriff auf die Ukraine berichtete Panayotis Gavrilis. Und wir schalten nach Brüssel, wo seit heute Vormittag auf dem EU-Sondergipfel um eine europäische Antwort auf diesen Krieg gerungen wird. Ein Ölembargo soll kommen, aber Klaus Remme, es sieht eher danach aus, dass es mit der Geschlossenheit der EU nicht so weit her ist, oder?
Ja, so ist das wohl, Herr Gers. Der Gipfel hat begonnen hier, wie immer, mit einem Gespräch zwischen den Staats- und Regierungschefs und der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola. Und sie kam eben raus zu den Journalisten und sagte, wir brauchen diese Geschlossenheit, die wir bisher gezeigt haben, in 5 Sanktionspaketen auch weiterhin und warnte dann. Sie sagte, ich habe Verständnis dafür, dass die Lage in unterschiedlichen Ländern anders beurteilt wird. Aber um Kompromisse zu erzielen, darf es nicht so weit gehen, dass diese Kompromisse politische Glaubwürdigkeit kosten, innerhalb der EU und auch indem die Welt auf diese Europäische Union schaut.
Sie sagen es, oder Sie deuten es an, Herr Remme, es hängt der wohl seit Wochen an Ungarn. Und das wiederum hängt, weil es ein lupenreiner Binnenstaat ist, an russischem Öl, das per Pipeline ins Land kommt. Ist es nun diese faktische Abhängigkeit Ungarns oder steckt bei Viktor Orban auch dahinter, dass er es sich mit Russland nicht verscherzen will?
Also wir kennen Viktor Orban, das ist ein gewiefter Taktiker, der sehr wohl um seine Machtposition hier in Brüssel weiß. Er weiß, es muss am Ende ein Konsens her und er kann diesen Konsens entweder verhindern oder herstellen. Er argumentierte hier, als er reinkam zu diesem Gipfel rein fachlich und gab die Schuld für die schwierige Situation, die er zugestand, allein der Europäischen Kommission.
Wir sind in einer sehr schwierigen Situation, because of the irresponsible behavior of the Commission. We have got the idea of embargo and sanctions on oil without answering the questions which related to the Hungarian energy supply security.
Also die Idee eines Embargos sei eine unverantwortliche Idee der Kommission gewesen. Man habe sich keine Gedanken gemacht um die Sicherheitserfordernisse Ungarns, deshalb der Widerstand. Und das ist die Position Ungarns, die hier im Moment nach wie vor vertreten wird. Kann es zu einem Kompromiss kommen? Der Bundeskanzler, als er kam, war optimistisch.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir heute eine gute Lösung miteinander weiter diskutieren können. Ich habe schon berichtet, dass hier alles dafür spricht, dass man sich zusammenfindet. Niemand kann vorhersagen, ob es dann tatsächlich der Fall sein wird. Aber alles, was ich höre, klingt danach, als ob es einen Konsens geben könnte. Und früher oder später wird es den dann auch geben.
Ich muss aber auch sagen, Herr Gess, diesem optimistischen Olaf Scholz muss ich entgegensetzen, was Ursula von der Leyen sagte, als sie hier bei den Beratungen eintraf. Sie sagte, sie sei sich wirklich nicht sicher, ob es in diesen 2 Tagen soweit sein würde, dass man hier von einer Einigung sprechen kann, möglicherweise in den Tagen danach. Vergessen wir nicht, schon in 2 Wochen steht der nächste EU-Gipfel hier in Brüssel an.
Kurze Frage noch, Herr Remme, ist denn am Ende möglicherweise ein Ölimportstopp ohne Ungarn vorstellbar?
Ich glaube, es wird an anderen Kompromisslinien gearbeitet. Es sind ja seit 2 Tagen Linien auf dem Tisch, die dieses Ölembargo aufteilen, die lediglich das Embargo sehen für Öl, das auf dem Seeweg in die Europäische Union kommt. Ungarn verfügt nicht über Häfen. Die Pipelines wären ausgenommen. Das würde Ungarn helfen. Aber diese Kompromisslinie ist nicht unumstritten, denn diejenigen Länder, die über diese Häfen verfügen, insbesondere die Niederländer mit Rotterdam, sagen, das belastet uns wiederum. Da müssen wir schauen, dass es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Herr Gess, ich fürchte, es wird ein langer Abend.
Dankeschön, Klaus Remme, für diesen Zwischenstand aus Brüssel. Und während in Brüssel erstmal um die Sanktionen gerungen wird, verstärkt sich der russische Beschuss im Osten der Ukraine noch weiter. Frederik Rother ist heute unser Beobachter des Geschehens. Herr Rother, bevor wir zur militärischen Lage kommen, wie sehr schaut man, Stichwort Ölembargo, denn in Moskau heute nach Brüssel?
Also dieses mögliche Embargo, das interessiert übrigens nicht nur Moskau, sondern natürlich auch die Ukraine, aber eben Moskau besonders, denn das Embargo, sollte es kommen, wird spürbar sein. Selbst wenn Pipelineöl weiter erstmal Richtung EU, Richtung Europa fließt und nur die Öllieferungen per Schiff boykottiert werden. Wir können ja mal auf die Zahlen schauen. Tatsächlich sind im letzten Jahr rund 1,5 Millionen Barrel pro Tag Richtung EU verschifft worden. Das fiele dann ja unter Umständen weg, wenn die EU sich einigt. Und rund 700.000 Barrel pro Tag kamen über die Druzhba-Pipelines nach Europa. Aber ein Großteil des russischen Pipelineöls ging dann wiederum Richtung Deutschland und Polen, zwei Länder, die schon angekündigt haben, auf das Öl zu verzichten möglicherweise. Ja, und dann wird der Teil, der nach Ungarn etwa fließt, immer kleiner. Also das Embargo ist für Russland wohl spürbar, das sehen einige Experten so, zumal die Öleinnahmen sehr viel wichtiger sind als die Gaseinnahmen und die Rohstoffeinnahmen aktuell etwa die Hälfte des russischen Budgets ausmachen. Also das sind Zahlen, die nicht unbemerkt bleiben dürften im Kreml.
Ich sagte es ja schon, Herr Rother, die russischen Angriffe gingen auch heute weiter, konzentriert auf Schwerpunkte im Osten der Ukraine, und es trifft gerade eine Stadt, nämlich Severodonetsk.
Ja, die Kämpfe in und um Severodonetsk, das ist ja quasi der letzte ukrainische Posten im Verwaltungsgebiet Luhansk, die halten an und die gehen noch mit aller Härte weiter. Das ist der Stand in diesem Moment, das ist das, was wir wissen. Russische Truppen und ihre Verbündeten haben die Stadt nach ukrainischen Angaben zu Teilen umzingelt. Sie sollen auch schon in der Stadt sein. Der Bürgermeister von Severodonetsk berichtet, dass die Zahl der Opfer stündlich steige. Die Stadt sei komplett zerstört, aber man habe noch die Kontrolle, das ist wichtig. Die russische Seite berichtet derweil schon von der ganzen Eroberung von Severodonetsk. Das ist also schwer einzuschätzen aktuell. Klar ist nur, dass heftig gekämpft wird und es so aussieht, dass russische Truppen hier allein wegen ihrer quantitativen Stärke eher die Oberhand haben, zumal man mit Severodonetsk auch die Region Luhansk quasi komplett kontrollieren könnte, also ein zentrales Ziel. Erschwerend hinzu kommt, dass die Evakuierungen aus der Region laut dem lokalen Gouverneur erstmal eingestellt wurden. Heute wurde ein Evakuierungskonvoi beschossen durch Russland, wie er sagte. Und dabei ist, das ist mittlerweile auch von Frankreich bestätigt, der französische Journalist Frédéric Leclerc-Imhoff ums Leben gekommen, der für einen französischen Fernsehsender arbeitete.
Vielen Dank, Frederik Rother, für diesen Stand der Dinge in der Ukraine. Zurück nach Deutschland. Auch hier ächzen die Bürger langsam, aber immer sicherer unter den Folgen des Kriegs in der Ukraine, auch wenn das Problem schon vorher angefangen hat zu laufen. Die Rede ist von den steigenden Preisen. Die Inflationsrate ist nach Zahlen von heute auf 7,9% gestiegen, und das wirft die Frage auf, wie das Problem gelindert werden kann. Die SPD setzt auf direkte Hilfen, will ein Klimageld einführen und beißt beim Finanzminister erstmal auf Granit. Aus Berlin, Jörg Münchenberg.
Der Streit über weitere Entlastungen innerhalb der Ampelkoalition wird schärfer. Christian Lindner, seines Zeichens FDP-Parteichef und Finanzminister in Personalunion, wies heute den Vorstoß von Sozialminister Hubertus Heil, SPD, klar zurück, das geplante Klimageld nur an Menschen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen auszuzahlen. Heil hatte sich mit dieser Idee am Wochenende per Zeitungsinterview zu Wort gemeldet.
Die Vorstellung eines Sozialklimageldes ist nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt, und dieses Instrument ist auch anders konzipiert. Es steht also nicht zur Verfügung. Mein Gegenvorschlag ist eine Steuerreform,
die jedoch gerade für SPD und Grüne kaum Priorität hat. Doch Lindner, der im kommenden Jahr die im Grundgesetz vereinbarte Schuldenbremse unbedingt wieder einhalten will, ging noch gleich einen Schritt weiter und forderte eine Neuausrichtung der Ampelpolitik.
Wir müssen die Inflationsspirale durchbrechen. Das hat nun oberste wirtschafts- und finanzpolitische Priorität. Man kann jetzt in diesen Zeiten nicht mehr Wirtschaftspolitik begreifen als die Planung der großen Transformation am Reißbrett, um sie danach mit öffentlichem Geld und Subventionen herbeizufördern. Und auch Finanzpolitik ist nicht mehr nur die Aufnahme von Krediten, die man dann in den Staatshaushalt überführt.
Heil dagegen hatte vorgeschlagen, die Mehreinnahmen des Staates durch die seit 2021 geltende CO2-Bepreisung im Gebäude- und Verkehrsbereich nicht an alle auszuschütten, sondern das angestrebte Klimageld zu staffeln. Wer wenig verdient, soll viel, wer gut verdient, wenig davon bekommen. Zustimmung dafür kam heute kaum überraschend von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Er hat einen Vorschlag gemacht, der kleine und mittlere Einkommen in den Blick nimmt. Sie haben es ja gesehen, Single-Haushalte bis 4.000 Euro Bruttoeinkommen im Monat, das ist sein Vorschlag, bei Paaren 8.000. Das folgt ziemlich genau den Einkommensverhältnissen in Deutschland, denn etwa 4.000 Euro brutto, das ist ein durchschnittliches Bruttomonatsgehalt für Vollzeiterwerbstätige in Deutschland. Und genau an denen hat er sich orientiert und das ist auch genau Linie der Partei.
Allerdings war bislang von einem sozialen Klimageld kaum die Rede. Stattdessen hatten sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsausschuss am 23. März nur grundsätzlich darauf verständigt, nun rasch ein Auszahlungsverfahren für das Klimageld zu entwickeln. Die Direktzahlungen, so hieß es damals, sollten möglichst noch in diesem Jahr über die Steueridentifikationsnummer erfolgen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge wollte sich im neu aufgeflammten Streit um das Klimageld heute jedoch nicht eindeutig festlegen.
Wir werden auch mit Blick auf weitere Preissteigerungen handlungsfähig bleiben müssen als Ampelkoalition. Deswegen ist es so wichtig, dass der Finanzminister wie vereinbart jetzt schnell zu einem Auszahlungssystem für das Klimageld kommt, dass er hier erste Schritte vorlegt.
Doch klar ist, auch bei der Ausgestaltung eines möglichen Klimageldes liegen die Ampelparteien inhaltlich noch weit auseinander. Und weil die FDP gleichzeitig auf mehr Ausgabendisziplin pocht, dürften teuer erkaufte Kompromisse eher schwierig werden.
Die FDP lässt Wünsche von SPD wie Grünen nach einem Klimageld erstmal ins Leere laufen, Jörg Münchenberg berichtete. Aber auch der FDP droht übermorgen erstmal eine Art Entzauberung, was die Regierungskünste betrifft. Der geplante Tankrabatt, ein Kind der FDP, gilt ab übermorgen. Doch Vorsicht, Autofahrer sollten nicht gleich übermorgen in blindem Vertrauen die erstbeste Tankstelle anfahren. Nadine Lindner klärt auf, warum.
Am 1. Juni wird es spannend für Autofahrerinnen und Autofahrer. Denn dann wird sich zeigen, welche Tankstellen den Tankrabatt direkt weitergeben und welche sich mehr Zeit lassen. Darauf wies Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP heute in Berlin hin.
Es wird einen Moment dauern, bis die gesenkte Energiesteuer an der Zapfsäule ankommt, weil das immer ab dem sogenannten Steuerlager passiert, also wenn es Richtung Tankstelle geht, dann fällt die Energiesteuer an. Also das, was jetzt noch in der Tankstelle als Reserve vorhanden ist, das unterliegt noch dem alten Steuersatz, auch nach dem 1. Juni. Erst das Neue, was hinzukommt, hat den niedrigeren Steuersatz. Also insofern gibt es einen zeitlichen Vollzug.
Vom 1. Juni bis Ende August wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europarechtlich mögliche Mindestmaß abgesenkt. Bei Benzin sind es knapp 30 Cent weniger je Liter, bei Diesel sind es 14 Cent minus. Für die Mineralölkonzerne gibt es jedoch keine Pflicht, die Steuersenkung an die Kunden weiterzugeben, sondern es gibt lediglich die Erwartung der Bundesregierung, dass sie es auch tun. Aber die Tankstellen können erst ab dem 1. Juni Kraftstoffe mit dem gesenkten Steuersatz beziehen. Und damit könnte sich auch die für den Kunden spürbare Preissenkung etwas verschieben, erklärt Andreas Hölzel, Pressesprecher des ADAC im Deutschlandfunk.
Das heißt, man muss sich als Autofahrer darauf einstellen, dass vielleicht die eine oder andere Tankstelle am Mittwoch, vielleicht auch noch am Donnerstag, einfach noch den altversteuerten Sprit hat und der günstigere, der steuerreduzierte Sprit dann erst in den Tagen danach so peu à peu an den Tankstellen wirklich ankommt.
Allerdings weist Hölzel vom ADAC darauf hin, dass die Spritpreise vor der Steuerentlastung am Mittwoch noch einmal kräftig zugelegt haben und insgesamt zu hoch seien. So kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt gestern 2,12 Euro pro Liter. Das sind 3,9 Cent mehr als am Dienstag vergangener Woche. Auch die Bundesregierung beobachtet die Preisentwicklung an den Tankstellen ganz genau. Finanzminister Christian Lindner von der FDP weist auf eine Vereinbarung aus dem Koalitionsausschuss von Ende März hin, bei dem die Entlastung wie der Tankrabatt beschlossen wurde.
Dass wir die Steuern senken, aber in Verbindung mit einer Stärkung des Kartellamts und der Markttransparenzstelle. Und deshalb ist meine große Bitte, dass wir genau das als Koalition jetzt auch umsetzen.
Eine Sprecherin des grün geführten Wirtschaftsministeriums von Robert Habeck weist am Mittag in Berlin auf die Kompetenzen der Markttransparenzstelle hin.
Und es gibt auch neue Befugnisse, die die Markttransparenzstelle dann erhalten soll. Sie kann dann Auskunft verlangen bei den Marktakteuren, bei den Unternehmen. Sie kann geschäftliche Unterlagen prüfen und gegebenenfalls auch Durchsuchungen durchführen.
Es wird erwartet, dass durch den Tankrabatt Steuermindereinnahmen von über 3 Milliarden Euro entstehen.
Der Tankrabatt kommt aber übermorgen nicht auf einen Schlag und wohl auch nicht an jeder Tankstelle, Nadine Lindner berichtete. Und wer angesichts solcher Perspektiven denkt, dann fahre ich doch lieber Bahn, denn das kostet ja ab übermorgen im Nahverkehr nur noch 9 Euro im Monat, egal wie weit und wohin, der sollte sich nicht nur auf wahrscheinlich volle Züge gefasst machen, sondern auch auf Verspätungen. Genau vor denen warnte heute Bahnchef Richard Lutz. Johannes Frevel berichtet.
Die Nachfrage nach Bahntickets und auch nach Gütertransporten auf dem Schienennetz der Deutschen Bahn erholt sich schneller als erwartet. Nie zuvor gab es so viele Züge auf dem Netz. Wegen der Milliardeninvestitionen für die Verkehrswende gab es aber auch nie mehr Baustellen als in diesem Jahr. Beides passt nicht recht zusammen. Bahnchef Richard Lutz machte sich ehrlich und kassierte die Pünktlichkeitsziele von 80% im Personenfernverkehr.
Wir sind kumuliert bei knapp über 70% im Moment in den ersten 5 Monaten. Muss man jetzt kein großer Prophet sein, dass wir die 80% in diesem Jahr nicht sehen werden, sondern signifikant davon weg sein werden. Das ist nicht schön, das ist alles andere als erfreulich. Was uns wichtig ist, dass wir vor allen Dingen unsere Kunden im Personen- und Güterverkehr nicht verlieren.
Denn eigentlich heißt das Ziel, mehr Güter von der Straße auf die Schiene. Das Problem, weil auf der Schiene so viel gebaut wird, dass einzelne Streckenabschnitte völlig überlastet sind, verlagern Unternehmen ihre Transporte inzwischen wieder auf Lastwagen. Im Personenverkehr kurbelt das 9-Euro-Ticket die Nachfrage zudem kräftig an, bilanziert der Bahnchef.
Wir haben seit Verkaufsstart vor einer Woche 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets digital oder an Automaten oder auch in Reisezentren verkauft. Wir hatten zu Beginn des Verkaufs Anfang letzter Woche mehr als doppelt so viele Menschen auf unseren digitalen Plattformen bahn.de und Navigator. Am ersten Verkaufstag waren es über 10 Millionen Zugriffe. Das zeigt jedenfalls, dass dieses 9-Euro-Ticket kein Ladenhüter ist, sondern ein wirklicher Renner.
Für 2024 hat die Bahn einen Kurswechsel ihrer Baustrategie angekündigt. Dann sollen alle Gewerke gebündelt überlastete Streckenkorridore in einem Rutsch sanieren, statt wie bisher mehrere Bautrupps nacheinander. Für diesen Sommer können 9-Euro-Ticket-Kunden also noch keine Entlastung erwarten, sondern
eine längere Reisezeit, weil wir eben bauen und wegen Umleitern oder geringer Geschwindigkeit da entsprechende Einschränkungen haben, dass man eben auch ein Stück weit Kunden auf solche Situationen dann halt vorbereitet.
Für den bevorstehenden Schnäppchensommer der Bahn brauchen Kunden also vor allem viel Zeit und Geduld. Besser wird es schrittweise erst zum Ende des Jahrzehnts, stellt die Bahn in Aussicht.
Die Bahn investiert Milliarden in die Schienen, bleibt dafür aber auch auf Jahre unpünktlich oder zumindest langsam, Johannes Frevel berichtete. Jetzt wird es unappetitlich, mehr noch unvorstellbar, brutal und grausam. 49 Kinder wurden im Schnitt im letzten Jahr an jedem Tag Opfer sexualisierter Gewalt. Insgesamt zählt das Bundeskriminalamt 15.500 Fälle. Soweit die Statistik. Aber so richtig unter die Haut ging heute eine Pressekonferenz in Köln. Dort präsentierten Ermittler erste Ermittlungsergebnisse in einem neuen Fall von Kindesmissbrauch, der wohl noch monströser ist als alles andere davor. Teilweise 30-minütige Videoaufnahmen, in denen Kinder gequält werden. Das jüngste Opfer diesmal ein Säugling, gerade mal 4 Wochen alt. Über den neuen, eigentlich unfassbaren Fall berichtet Jochen Hilgers.
Herbert Reul trat sichtlich gezeichnet vor die Presse. Seit Ende der vergangenen Woche ist er über die Ermittlungsergebnisse aus Köln detailliert im Bilde. Wie andere auch, schockiert ihn die Brutalität, die von den Tätern an den Tag gelegt wurde. Reul empfindet das als neue Qualität. Im vorherigen Tatkomplex in Bergisch Gladbach sei es auch um schwere Taten sexualisierter Gewalt gegangen. Die Gewaltexzesse in diesem Fall und die Rücksichtslosigkeit der Täter aber seien unbeschreiblich. Zwischen den Ermittlungen im Komplex Bergisch Gladbach und den neuerlichen gibt es keinen Zusammenhang, wohl aber zu einem etwas älteren Tatkomplex in Münster, sagt der Innenminister.
Mit Kontakt meine ich, dass der Täter aus Wermelskirchen bei einem Missbrauch des Täters aus Münster zugesehen und offenbar Anweisungen zu Missbrauchshandlungen gegeben hat. Und alles das geschah über einen Videochat, also online. Das zeigt mal wieder, dass die Täter sich hauptsächlich über das Internet austauschen. Aber nicht nur die Täter sind im Internet, sondern auch wir, auch die Polizei. Und ich kann allen Pädophilen nur sagen, wir kriegen euch.
35 Ermittlerinnen und Ermittler sind nun mit dem neuen sichergestellten Beweismaterial beschäftigt. Sie alle ermittelten schon in Bergisch Gladbach, sind also ausgewiesene Experten. 33 Terabyte Beweismaterial, das ist 10-mal mehr als im Komplex Bergisch Gladbach. Erst 10% seien ausgewertet. 72 weitere Spuren auf Tatverdächtige hätten sich ergeben. Etliche Männer seien in Haft, sagt ein Ermittler dem WDR, ohne ins Detail zu gehen. Wir werden uns wohl noch öfter zu Pressekonferenzen treffen zu dem Komplex, sagte der Chefermittler fast resigniert. Die Stimmung bei der rund einstündigen Konferenz heute spiegelt vielleicht am besten der schockierte Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel wider.
Ich bin wirklich erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können.
Schnabel ist erst wenige Wochen im Amt auf seine Behörde und einige der Mitarbeitenden kommen Aufgaben zu, die man nur entsetzlich nennen kann. Die beschlagnahmten Videos trotzen nur so vor Gewalt. Sie sind mitunter 30, 40 Minuten lang. Über den 44-Jährigen aus Wermelskirchen wurde derweil nicht allzu viel bekannt. Ein IT-Fachmann mit guter Arbeitsstelle in Wuppertal, verheiratet, keine Kinder. Die Ehefrau lebt noch in dem gemeinsamen Haus, in dem er festgenommen wurde. Über seine Opfer weiß man, was man eigentlich nicht wissen möchte. 12 sind es bislang offensichtlich. Das jüngste Opfer gerade einen Monat alt, einige Kinder behindert. Er war deren Babysitter.
Ein neuer monströser Fall von Kindesmissbrauch aus Köln, berichtete Jochen Hilgers. Themenwechsel. Ukraine-Krieg, Inflation, all das ist in dieser Sendung schon angesprochen worden. Es sind zwei Elemente, die aus Sicht der Industrie das Zeug haben für einen perfekten Sturm. Aber es gibt noch mehr Probleme. Die Energieversorgung ist unsicher, die Lieferketten auch durch Corona noch angespannt. Es ist eine wirtschaftlich schwierige Zeit. Und genau in dieser Zeit gibt es in Hannover den Versuch zurück zur Normalität. Nach zweijähriger Unterbrechung begann dort heute die Hannover-Messe. Vom ersten Messetag mit dem traditionellen Rundgang des Kanzlers berichtet Alexander Budde.
Endlich wieder menschliche Begegnung und Erfindungen zum Anfassen. Auf ihrem Eröffnungsrundgang bewundern Bundeskanzler Scholz und Portugals Premier Costa allerhand raffinierte Produkte, die das Klima schonen und Ressourcen sparen.
Was Sie hier sehen, ist ein E-Buggy. Das E-Buggy ist komplett in der virtuellen Welt designt worden, sowohl das Produkt als auch die Produktion.
Was taugt als Ersatz, wenn das Originalteil nicht da ist? Mit dem digitalen Zwilling lassen sich spontane Änderungen im Fertigungsprozess durchspielen, erläutert Heiner Brehm vom Technologiekonzern Siemens.
Damit kann ich schon in der Simulation sagen, welche Materialien setze ich denn ein und wie kann ich es auch recyceln. Heutzutage in der Lieferkettenkrise sind viele Materialien nicht da. Wie können Sie ganz flexibel Materialien ersetzen mit Materialien, die da sind, um die Produktion aufrechtzuerhalten? Und das ist extrem wichtig heute, also diese Resilienz in die Produktion reinzubekommen bei einer sehr fragilen Lieferkette.
2500 Aussteller vor Ort in 11 Messehallen, dazu Online-Übertragungen. Das diesjährige Partnerland Portugal empfiehlt sich als Standort für die Batteriefertigung und Exporteur von grünem Wasserstoff. Um unabhängig zu werden vom russischen Gas, muss Wasserstoff auch hierzulande in ausreichender Menge, zu marktgerechten Preisen und am besten regional vernetzt produziert werden, sagt Ove Petersen, weil
die erneuerbaren Energien ja tatsächlich fluktuierend sind. Durch viel Wind und durch viel Sonne haben wir Spitzen und wir haben auch mal sogenannte Dunkelflauten, die kompensiert werden müssen. Und das kann man eben durch Wasserstoff ganz gut bereitstellen. Und gerade da, wo wir eben Engpässe haben, dass wir dort dann tatsächlich auch nicht das Stromnetz nutzen, sondern vielleicht auch in Zukunft das Gasnetz nutzen können. Weil wir werden nie so viel Stromnetze bauen, wie wir eigentlich brauchen, um 100% erneuerbar zu werden, sondern wir werden eben auch die vorhandene Gasinfrastruktur weiter mitnutzen müssen.
Noch sieht sich der Geschäftsführer und Mitbegründer der Firma GP Joule, ein Projektentwickler auch für Solaranlagen und Windkraft, von der Bürokratie ausgebremst.
Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine nehmen der industriellen Transformation nichts von ihrer Dringlichkeit. Im Gegenteil, unabhängig zu werden von fossiler Energie, das ist nicht nur klimapolitisch vernünftig.
Sagt Scholz in seiner Eröffnungsrede und der Bundeskanzler gelobt.
Wir werden die Zeiten für Verwaltungs-, Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, mindestens halbieren.
BDI-Präsident Russwurm mahnt,
Versorgungsnetzwerke und Lieferketten sind zum Zerreißen gespannt. Nicht nur bei Primärenergien und Halbleitern. Noch immer beschäftigt uns das Coronavirus und seine Folgen. Akut durch die fehlgeschlagene Null-Covid-Politik Chinas.
Und doch glaubt die deutsche Industrie dank prall gefüllter Auftragsbücher noch an ein reales Wachstum der Produktion von knapp 2%.
Hannover Messe in schwierigen Zeiten. Alexander Budde berichtete vom ersten Tag der Messe. Und damit enden die Informationen am Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Theo Gers und dankt fürs Zuhören.